Natura Podcast.
November 1811. Es ist ein kalter Herbsttag am kleinen Wannsee bei Berlin. Zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags trifft eine Kutsche beim Gasthof Stimmingskrug ein. Es steigen ein Mann und eine Frau Anfang 30 aus. Sie bestellen sich zwei Zimmer, die mit einer Zwischentür verbunden sind. Es sind der Dichter Heinrich von Kleist und die verheiratete Hausfrau Henriette Vogel. Sie scheinen vergnügt und vertraut miteinander, bezahlen den Kutscher und gehen den Rest des Tages spazieren. Abends verlangen beide Schreibzeug und Kerzen auf ihr Zimmer und ziehen sich dann zurück. Was machen ein mittelloser Schriftsteller und die liierte Mutter einer kleinen Tochter in einem Gasthaus zwischen Berlin und Potsdam? Haben sie eine Affäre? Das wäre merkwürdig, denn seit seiner missglückten Verlobung geht Kleist den Frauen eher aus dem Weg. Als leicht untersetzter, stotternder und psychisch labiler Grübler ist er zudem nicht unbedingt ein Frauenheld. Der Gastwirt hört beide die ganze Nacht auf und ab gehen und der Nachtwächter sieht sie immer wieder am Fenster. Was sie nicht wissen, Kleist und Henriette sind kein Paar. Sie haben diesen Ort nicht aufgesucht, um sich zu lieben. Sie sind hergekommen, um zu sterben.
Deine Briefe haben mir das Herz zerspalten, meine teuerste Marie. Und wenn es in meiner Macht gewesen wäre, so versichere ich dich, ich würde den Entschluss zu sterben, den ich gefasst habe, wieder aufgegeben haben. Aber ich schwöre dir, es ist mir ganz unmöglich, länger zu leben. Meine Seele ist so wund, dass ich möchte fast sagen, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht wehtut, das mir darauf schimmert. Das wird mancher für Krankheit und überspannt halten, nicht aber du, die fähig ist, die Welt auch aus anderen Standpunkten zu betrachten als aus dem deinigen. Dadurch, dass ich mit Schönheit und Sitte seit meiner frühesten Jugend an in meinen Gedanken und Schreibereien unaufhörlichen Umgang gepflogen, bin ich so empfindlich geworden, dass mich die kleinsten Angriffe, denen das Gefühl jedes Menschen nach dem Lauf der Dinge hienieden ausgesetzt ist, doppelt und dreifach schmerzen. Ich wollte doch lieber 10-mal den Tod erleiden, als noch einmal wieder erleben, was ich das letzte Mal in Frankfurt an der Mittagstafel zwischen meinen beiden Schwestern empfunden habe. Ich habe meine Geschwister immer, zum Teil wegen ihrer gut gearteten Persönlichkeiten, zum Teil wegen der Freundschaft, die sie für mich hatten, von Herzen lieb gehabt. So wenig ich davon gesprochen habe, so gewiss ist es, dass es einer meiner herzlichsten und innigsten Wünsche war, ihnen einmal durch meine Arbeiten und Werke recht viel Freude und Ehre zu machen. Nun ist es zwar wahr, es war in den letzten Zeiten von mancher Seite her gefährlich, sich mit mir einzulassen, und ich klage sie desto weniger an, sich von mir zurückgezogen zu haben, je mehr ich die Not des Ganzen bedenke, die zum Teil auch auf ihren Schultern ruhte. Aber der Gedanke, den Verdienst, den ich doch zuletzt habe, gar nicht anerkannt zu sehen und mich von ihnen als ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei, betrachtet zu sehen, ist mir überaus schmerzhaft. Wahrhaftig, er raubt mir nicht nur die Freuden, die ich von der Zukunft hoffte, sondern er vergiftet mir auch die Vergangenheit.
So schreibt Kleist an seine Schwester Marie, die ihn von seinem Selbstmordvorhaben abbringen will. Doch der Dichter ist fest entschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er hält es in der Welt nicht mehr aus, in der ihm die Anerkennung für sein literarisches Schaffen und die Erfüllung seiner rastlosen Sehnsucht nach Nähe, Liebe und Glück verwehrt bleibt. Der Germanistikprofessor Dr. Ehlke erklärt:
Kleist war in extremer Bedrängnis, psychischer Not, in finanzieller Not, in emotionaler Not. Und Ich denke, er wird sein, wenn man es wirklich mal auf so eine simple psychologisierende Formel bringen kann, seinen Platz in dieser Gesellschaft nicht gefunden. Also er ist derjenige, an dem der Widerspruch zwischen Realität und Utopie ganz besonders deutlich ist. Der Riss geht mitten durch die Figur hindurch. Der Riss, der viele der Zeitgenossen belastet. Und bei ihm ist es eben so weit, dass ihn dieser Riss auch buchstäblich dann zerrissen hat.
Kleist ist mittellos und seelisch aufgerieben. Hinzu kommt, dass er sich mit seiner Halbschwester Ulrike zerstritten hat. Sie hat ihm ihr Lebensglück und ihr ganzes Vermögen geopfert. Doch seit jenem Vorfall an der Mittagstafel, den Kleist in seinem Brief erwähnt, äußert er sich wütend und ungerecht über die Frau, die ihm Zeit seines Lebens wohl der wichtigste Halt war. Doch damit nicht genug. Dass er gerade diesen Zeitpunkt auswählt, um seiner seit der Kindheit geäußerten Todessehnsucht nachzukommen, hat noch andere Gründe.
Der äußere Anlass war, es gab verschiedene Zeitschriftenprojekte, die Kleist hatte, die also gescheitert sind. Und dann, was ihn sehr stark beschäftigt hat in den letzten Jahren seines Lebens, war die politisch-militärische Situation. Also Napoleon, die Franzosen hatten Deutschland erobert und besetzt. Und Kleist war sehr pessimistisch über die weitere Lage.
Die Allianz, die der König jetzt mit den Franzosen schließt, ist auch nicht eben gemacht, um mich im Leben festzuhalten. Mir waren die Gesichter der Menschen schon jetzt, wenn ich ihnen begegnete, zuwider. Nun würde mich gar, wenn sie mir auf der Straße begegneten, eine körperliche Empfindung anwandeln, die ich hier nicht nennen mag. Was soll man doch, wenn der König diese Allianz abschließt, länger bei ihm machen?
Als cooler Beobachter von heute aus hätte er 3 Jahre Geduld gehabt, wäre Napoleon besiegt gewesen und das wäre jetzt kein Grund gewesen für ihn, sich umzubringen. Aber wir haben ja schon gesagt, ich meine, er hatte eine krisenhafte psychische Struktur, sicherlich sein Leben lang.
Und es kommt noch ein weiterer Faktor für seine Entscheidung hinzu, wie der Literaturwissenschaftler Professor Dr. Hofmann erklärt. Dazu aus einem Brief an die Schwester Marie.
Rechne hinzu, dass ich eine Freundin gefunden habe, die meine Traurigkeit als eine höhere, festgewurzelte und unheilbare begreift. Und deshalb, obschon sie Mittel genug in den Händen hätte, mich hier zu beglücken, mit mir sterben will. Die mir die unerhörte Lust gewährt, sich um dieses Zweckes willen so leicht aus einer ganz wunschlosen Lage wie ein Veilchen aus einer Wiese herausheben zu lassen. Die einen Vater, der sie anbetet, einen Mann, der großmütig genug war, sie mir abtreten zu wollen, ein Kind so schön und schöner als die Morgensonne, nur meinetwillen verlässt. Und du wirst begreifen, dass meine ganz jauchzende Sorge nur sein kann, einen Abgrund tief genug zu finden, um mit ihr hinabzustürzen.
Die Rede ist von Adolfine Sophie Henriette Vogel, die mit einem Landrentmeister verheiratet ist und eine kleine Tochter hat. Sie gilt als wunderbare Hausfrau und Gesellschafterin mit Verstand für Poesie, Kunst und Musik. Doch was treibt diese Frau dazu, mit einem Mann, den sie erst kürzlich kennengelernt hat, in den Tod zu gehen, wenn es nicht die Liebe war? Am nächsten Morgen bestellen sich beide Kaffee. Sie haben kein Auge zugetan. Sie verlassen ihr Zimmer, bezahlen die Rechnung und bestellen einen Boten, der einen Brief nach Berlin bringen soll. Anschließend gehen Kleist und Henriette in der Nähe des Gasthofes spazieren, albern im Hof herum, lachen und kichern fröhlich wie die Kinder. Schließlich gehen sie zur gegenüberliegenden Seite des kleinen Wannsees und bestellen sich einen Tisch und 2 Stühle ans Ufer. Die Tagelöhnerin, die ihrer ungewöhnlichen Bestellung nachkommt, beobachtet, wie sie in der Nähe des Sees herumtollen. Sie wird von den beiden mit einer weiteren Bestellung weggeschickt und als sie auf halbem Wege fast die Straße erreicht hat, fällt plötzlich ein Schuss. Dann ein zweiter.
Er hat erst seine Bekannte Henriette Vogel am kleinen Wannsee erschossen und danach sich selbst. Also das ist das, was man dann erweiterten Selbstmord. Genau nach einem Kunstwerk hat er das Arrangement seines Todes getroffen. Die Sterbende Heilige Magdalena von Simon Vouet war offensichtlich das Vorbild für diese Inszenierung. Also so wie die Leichen dann gefunden worden sind, wie er das so genau arrangiert hat, ist genau dieser Bildlichkeit, dieser Darstellung nachempfunden worden. Wahrscheinlich war dieser Freitod des unglücklichen Menschen Kleist keine Verzweiflungstat, sondern es war ein Triumph des Todes, den Kleist 2 Wochen lang im Voraus gefeiert hat. Es gibt eine ganze Reihe, eine Serie von Briefen, wo er diesen Selbstmord, diesen Suizid ankündigt und wo er sich sozusagen den Augenblick des Todes ausmalt, ne, und das wirklich als seinen letzten Triumph betrachtet.
Bei der Obduktion von Henriette zeigt sich schließlich, dass sie unheilbar an Gebärmutterkrebs erkrankt war und in Anbetracht eines qualvollen Todes ebenso wie Kleist des Öfteren den Wunsch geäußert hatte, sich das Leben nehmen zu wollen. Als sie zufällig die Bekanntschaft mit dem Schriftsteller machte, hatte sie ihren passenden Partner für den Tod gefunden. Zur selben Zeit trifft ein Bote mit einem Brief bei Kleists geliebter Halbschwester Ulrike ein. In unheilvoller Vorahnung öffnet sie den Umschlag und hält die letzten Worte ihres Bruders in den Händen.
November 18, 1811. An Fräulein Ulrike von Kleist, hochwohlgeboren zu Frankfurt an der Oder. Ich kann nicht sterben, ohne mich, zufrieden und heiter, wie ich bin, mit der ganzen Welt und somit auch vor allen anderen, meine teuerste Ulrike, mit dir versöhnt zu haben. Lass sie mich, die strenge Äußerung, die in dem Briefe an die Kleisten enthalten ist, lass sie mich zurücknehmen. Wirklich. Du hast an mir getan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl. Möge dir der Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich. Das ist der herzlichste und innigste Wunsch, den ich für dich aufzubringen weiß. Stimmings bei Potsdam. Am Morgen meines Todes. Dein Heinrich.
Sie hörten ein Podcast von Stefan Gehle. Es sprachen Olga Weiß und Timo Wiesemann. Musik: Marco Tetzer, Ronny Mattes und Maja Filipic. Musikalische Bereitstellung: www.jamendo.com. Redaktion: Moritz Schäfer. Eine Produktion der studentischen Presseagentur Kultura. Sie erreichen uns unter kultura.uni-paderborn.de.